Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um die Frage gehen, wie es um die Kreativität in Zeiten von KI bestellt ist und was man darauf achten muss. Dazu bin ich mit Thomas Knöver verabredet, der ist CCO bei Accenture Song. Hallo Thomas.
Hallo Heiko, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch. Thomas, habe ich das Thema so richtig dargestellt? Das Thema auch eurer Studie, Kreativität in Zeiten von KI?
Ich glaube, nicht nur in Zeiten von KI, sondern auch schon davor. KI ist ein Beschleuniger von Veränderungen, die wir schon länger beobachten. Und das ist, glaube ich, nicht nur generell die Definition von Kreativität, sondern auch gerade der Mehrwert von Kreativität und wie verändert sich das in einer zunehmend technologisierten, digitalisierten und eben auch mit KI beschleunigten Kommunikationswelt.
Ja, was ist denn Kreativität überhaupt? Also Kreativität natürlich im Bereich der Kommunikation, klar. Also wir wollen hier keine Schiffchen bauen oder häkeln oder sowas. Das können wir wahrscheinlich beide nicht ganz so gut.
Also ich versuche gerade wieder zu häkeln, zumindest mit einer meiner Töchter. Auch das ist sehr kreativ, aber da werde ich nicht bezahlt. Genau, also in der Kommunikation ist Kreativität trotzdem noch extrem mannigfaltig und vielfältig. Und ich glaube, wir müssen zum einen da fragen, was ist die Kreation, die geleistet wird und was ist auch traditionell und vielleicht auch in Zukunft die Kreation, die monetarisiert wird. Wir kommen daher, dass die große Marge von Agenturen oder Kreativdienstleistenden vor allem in der Produktion, in der kreativen
Thomas,
Produktion und Umsetzung war.
Wenn ich dich unterbreche, aber meine Frage war die nach der Kreativität und was das ist. Ich mache dir es mal einfach.
Ja. Ja.
Ist denn das, was Seitenbacher Müsli-Werbung tut, kreativ?
Natürlich ist das kreativ. Es funktioniert auch. Die machen Kommunikation, die ankommt, die ja erwiesenermaßen einen Impact hat. Und ich finde tatsächlich, dass wir teilweise auch in den sogenannten vielleicht auch Spitzenkreaturen, Kreativagenturen ein Problem mit kreativer Arroganz haben, dass wir aus kreativen Sicht auf Kreation gucken und dann überlegen, ja, aber gab es das schon zuvor? Ist das eigentlich neuartig? Ist das irgendwie eine Brillanz im Storytelling? Letzten Endes ist eben aber auch kreativ etwas, das eine neue Perspektive gibt, das funktioniert, das eine emotionale, menschliche Reaktion bei Menschen erzeugt. Und ich glaube, deswegen hüte ich mich sehr davor, immer zu sagen, wenn Sachen vielleicht jetzt nicht der große Nike Titanium Lion Winner sind, dass sie dann nicht kreativ sind. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen in den Spiegel gucken und überlegen, was eigentlich unser eigener Maßstab für Kreativität ist.
Ich versuche es nochmal mit einem anderen. Also da wird es sicherlich einige Kollegen, einige Kolleginnen geben, die jetzt zusammenschaudern und sagen, das kann doch nicht kreativ sein, aber das ist ja okay. Also das, was Seitenbacher macht. Wenn ich mir im Moment Autowerbung anschaue, und guck mir das im Outfashioned TV an, dann sehe ich immer Autos, die entweder durch eine Stadt brausen oder über irgendwelche Landstraßen. Ich bitte korrigiere mich, ich sehe im Moment irgendwie nichts anderes. Ist das kreativ und wie kommt es dazu, dass alle aus meiner Sicht das Gleiche machen?
Also das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ich glaube, dass gerade es gibt ja diesen tollen Begriff der Sea of Sameness, in der wir alle ertrinken. Und das wird durch mehrere Sachen beeinflusst. Das eine ist, glaube ich, auch, dass wir recht viele Daten haben, auf die wir zugreifen können und auf die wir uns gerne zurückversichern fast schon. Und wir viel weniger Gut-Feeling haben. Das heißt, auch eine kleine Gruppe von Menschen, die selber schafft und entscheidet und auch risikofreudig ist. Auch jetzt in einer ökonomisch schwierigen Zeit, in einem, weiß nicht, dritten, vierten Jahr der Rezession jetzt lokal in Deutschland, ist auch die Risikobereitschaft für Kreation, die nicht gesichert funktioniert, sondern ein Wagnis ist. Und gute Kreation ist immer ein Wagnis, weil sie immer ein Element der Unbekanntheit hat. ist etwas weniger auch organisatorisch teilweise zu verkaufen. Und wir reden ja auch mit Unternehmen, die selber auch viele Stakeholder haben, wie es so schön heißt. Das heißt, wir haben ja nicht immer nur eine Entscheidungsperson, sondern eine Kaskade von Entscheidungspersonen und auf unserer Seite, auf kreativschaffenden Seite auch. Das heißt, wenn wo viele Meinungen zusammenkommen und viele KPIs und viel Druck zusammenkommt, wird der Raum für Mut und für das Unbekannte geringer. Und das Bekannte ist dann etwas, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Dann ist es aber vielleicht 1, 2, 3, 4, 5% besser, aber nicht 50% besser, weil es mal was ganz Neues war. Ich glaube, dass wir das gerade schon sehen. Das ist durchaus auch eine menschliche Reaktion in Zeiten der Unsicherheit, dass wir Sicherheit suchen. Und ich glaube, das Resultat sehen wir teilweise in den Werbeblöcken oder in unseren Feeds.
Aber müsste es dann nicht auch das ein oder andere Unternehmen geben, was sagt, hey, ich mache das jetzt mal ganz anders, wenn alle das Gleiche machen?
Die gibt es durchaus. Die Frage ist dann auch immer, sieht man die eigentlich? Also jetzt können wir über sogenannte Challenger-Brands reden oder auch Startups, die teilweise, wo das Marketing auch in CEO-Hand ist, und ein Storytelling wirklich da rauskommt. Ich glaube, je breiter, traditioneller und auch silofizierter Unternehmen sind, desto mehr Sicherheitsnetze und Redundanzen gibt es da auch. Und ein ganz großer Punkt, glaube ich, den wir jetzt auch bei der Technologisierung und dem Einfluss von KI sehen, ist, dass offengelegt wird, wo es zu viele Redundanzen und Silos gibt, weil die Leute dann in einzelnen Personen, und damit meine ich sowohl auf Unternehmensseite als auch auf Agenturenseite, im Schutzmechanismus sind. Das heißt, sie schützen, was sie haben und schützen damit vielleicht auch sich selber und ihren eigenen Job. Weil auch das ist Kreation. Kreation ist Veränderung und der Mut, eine Veränderung anzustoßen, ohne vielleicht zu wissen, was dann damit wirklich vollends bewirkt wird. Und ich glaube, du hast recht, wir brauchen mehr davon, aber das ist eben nicht nur wir brauchen bessere Ideen. Das wäre viel zu kurzsichtig und ich glaube, das ist auch einer der großen Terminologien aus der Applied Creativity Studie. Es mangelt nicht an guten Ideen, sondern es mangelt an den Strukturen, die diese Ideen dann wirklich erlauben, hofieren und umsetzen und eben nicht bestrafen.
Nochmal eine letzte Frage zum Thema, was ist Kreativität? Ist es das, was wir in Cannes gesehen haben?
Das ist eine Farbpalette von Kreativität. Auch da muss man, glaube ich, teilweise sogar die Länder unterscheiden. Deutschland war jetzt dieses Jahr auch nicht so präsent. Wir haben auch dieses Jahr gar nicht eingereicht, zum Beispiel. Und in Cannes, auch das darf man nicht vergessen, gibt es ja auch die Währung der Cannes-Aufbereitung der Case-Filme. Und so ein Case-Film, wenn der gut gemacht ist von den großen Agenturen, der kostet halt auch schnell sechsstellig. Das heißt, man muss es sich auch leisten können, in Cannes überhaupt nur einzureichen, weil die Aufbereitung, die Konkurrenz der Aufbereitung der Arbeit ist mindestens so groß wie die Konkurrenz der Arbeit selber. Und da reden wir wirklich auch über Preisschilder. Das heißt, wenn ich jetzt eine kleine Indie-Agentur bin, vielleicht eine mega geile Arbeit gemacht habe, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir die Einreichung in Cannes leisten kann und ob das den Mehrwert an Presseecho wirklich wert ist. Und auch da, wenn wir an Kreativität zum Beispiel denken, ich finde in ganz vielen Bereichen, wenn ich mir einzelne Cases auch aus Cannes angucke, das sind ja auch, sagen wir mal, popkulturelle Zitierungsarbeiten, also eine Kommunikation, die ist wie eine Oper, eine Kommunikation, die kommuniziert wie ein Creator, ein Film, der so wirkt wie ein Musikvideo. Das heißt, wir sind ja ganz oft zitierende Kreative, die ein waches Auge für Popkultur, für Zeitgeist haben und das dann schlau in Kommunikation übersetzen. Aber auch da vielleicht noch mal zu der Arroganz, die ich am Anfang meinte, ganz viel der spannenden Kreation passiert ja nicht in der Werbung, sondern wir haben wache Menschen, die nah an der gestaltenden Kreation sind und sie dann schlau mit Marken verbinden. Nicht umsonst sagen wir sind gerade bei ganz vielen Mandaten Creator-led und nicht Creative-led. Das ist schon ein großer Unterschied und
Kannst du
deswegen
das
finde ich es
noch mal,
wichtig.
kannst du das bitte
Ja.
noch mal ein bisschen aufschlüsseln, was du damit genau meinst, bitte?
Also Creator-led, also vorher, also ob man sie jetzt Influencer nennt, Content Creator, Creator, Menschen, die eben aus ihrer eigenen Persönlichkeit, aus ihrer eigenen Community, aus ihrem eigenen Storytelling heraus kreativ sind. Und das kann alles sein in unterschiedlichen Branchen, das können Performance Driver sein, das können Visual Artist Creator sein, die fantastische Welten erzeugen, das können, wir sehen ja auch, dass MusikerInnen mittlerweile groß werden über ihr Creator-Dasein und nicht zwingend durch das Gatekeeping von Verlagen. Das heißt, ganz viel Kreativität heute entsteht kommunikativ über Creator. Und wir haben mittlerweile extrem viele Social Lead Mandate, Global Social Lead Mandate, und da sind immer die Creator im Zentrum von allen, weil wir merken auch, dass natürlich, wenn wir jetzt über Markenvertrauen reden, einer dritten Person glaubt man immer mehr. Und ein Creator über eine Community, über ein Produkt, über eine Marke, mit einer Marke kommuniziert, hat das eine ganz andere Strahlkraft, als wenn ein Unternehmensaccount das Ganze kommuniziert. Und dann wiederum merken wir auch, dass die Creator-Kommunikation dann am stärksten ist, wenn nicht irgendwie so ein Heini wie ich sich eine tolle Idee überlegt, die einem Creator gibt und dem sagt, setz das mal um, sondern dass wir einen Rahmen schaffen, innerhalb derer wir die Marke positionieren wollen. Aber das ist eigentlich eher ein Sandkasten, in dem dann der Creator sein eigenes Storytelling in seiner eigenen Tonalität und seiner eigenen Welt formulieren kann. Das heißt, ganz viel der Kreativität, die wir heute entwickeln, gibt kreative Rahmenbedingungen, aber das kreative Schaffen, das Produzieren ist dann bei dem Creator.
Das heißt aber, dass die ursprüngliche Idee, nämlich dass die Kreativität mal bei Agenturen zu Hause war, dass dem nicht mehr so ist, sondern dass die auch jetzt an anderen Stellen zu finden ist, wo man sie vor 10 Jahren noch nicht gefunden hat. Ist
Also,
das, wenn dem so ist, ist es für Agenturen dann nicht schwierig zu sagen, wir sind gar nicht mehr der Hotspot, wir sind gar nicht mehr der Fokus von Kreativität, sondern wir müssen zugeben, da gibt es auch andere Dinge, die da passieren. Also früher gab es auch Journalisten und sowas, die vielleicht, aber das ist ja jetzt noch mal, nach dem, was du eben gesagt hast, noch mal dramatischer geworden.
ich finde ja, und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten. Und wie gesagt, ich will gar nicht für die Branche sprechen, sondern ich spreche jetzt sehr für meine Perspektive und unsere Perspektive bei Song. Und natürlich gibt es nach wie vor Häuser, die für eine ganz bestimmte Art von Kreation, Tonalität, Wildheit und so weiter stehen. Wir glauben sehr an, ich nenne das immer die offene Kreativität, weil ich finde auch, ich bin ja auch ein Kreativer und ich möchte nicht in einer Exklusivität arbeiten, sondern in einer Inklusivität. Das heißt, ich möchte, wie kann ich am besten kreativ sein mit anderen? Und früher war das so, als CD hast du deine Senior-Teams, die haben ihre Teams, die haben ihre Junior-Teams und dann hast du in dieser Pyramide innerhalb der Agentur exklusiv etwas entwickelt, das nach oben zum CD ging, der hat das dem Kunden präsentiert. Jetzt ist es oft so, dass wir ein strategisches Modell, ein kreativ-strategisches Modell entwickeln, ein Brand-Territorium, innerhalb dem wir eine emotionale Message, eine rationale Message, eine Produktmessage erzählen wollen. Und das ist auch viel Kreativität. Das kann auch Copywriting sein, das kann auch eine Definition von einer visuellen Welt sein. Aber dann das Füllen und Erlebbar machen dieser Welt machen wir mit anderen, entweder teilweise zum Beispiel auch mit anderen Spezialagenturen, zum Beispiel dann eine Eventagentur, eine Socialagentur, einer lokalen Agentur in einem anderen Land, oder Creatorn. Und wir merken mittlerweile, dass wir mit dieser offenen Kreativität eine viel höhere Qualität und Authentizität von Stimmen erzeugen. Und das wiederum auch, und jetzt schließe ich nochmal den Kreis auch zur KI. Wir reden ja auch über GEO, also über quasi das nächste nach SEO. Das heißt, wie können wir das Empfehlungsverhalten von KI-Assistenten beeinflussen? Da sind natürlich Social Media Content extrem wertvoll. Auch wenn wir an Reddit zum Beispiel denken. Weil es wird das hoch indiziert, was eine hohe Authentizität hat und eine Autorität hat. Und das ist dann vielleicht weniger die eigene Brand-Website, sondern wenn Creator gut und interessant und authentisch in ihrer Stimme über eine Marke sprechen, mit einer Marke sprechen, mit einer Community sprechen und nicht eine Pressemitteilung oder ein Claim überall gebetsmühlenartig wiederholen. Ich glaube, wir brauchen eine höhere Lebendigkeit von Marken. Und da kommen wir dann nämlich auch wieder an Grenzen. Dafür müssen sich sowohl Kreativdienstleistende wie Agenturen zum Beispiel, aber auch Marketingabteilungen verändern, weil wir unsere Definition von Markenkontrolle verändern müssen.
Ich würde noch mal gerne kurz auf Cannes beziehungsweise auf die gesamten Festivals zurückkommen. Du hast gesagt, dass ihr in diesem Jahr in Cannes nicht eingereicht habt. Vielleicht kannst du noch mal was zur Bedeutung und auch zur Bedeutungsverschiebung. Wir hatten ja darüber auch im Vorgespräch schon mal gesprochen, was die gesamten Festivals angeht oder auch was Cannes angeht. Das kannst du dir aussuchen, was du dort siehst beziehungsweise gesehen hast.
Also, wenn ich jetzt mal zum Beispiel das ADC-Festival und auch Cannes nehme, dann halte ich die für extrem relevant, sowohl für unsere Branche als auch darüber hinaus. Allerdings immer weniger
Warum?
der Wett. Genau, aber immer weniger der Wettbewerb, sondern mehr tatsächlich der Austausch. Und das ist das, was wir merken, weil wir in einer Zeit, wo es weniger, sagen wir mal, Standards gibt und die Defaults nicht mehr so gut funktionieren, ist der Austausch viel wichtiger geworden. Und zwar von Agentur zu Agentur, zu Freelancern, zu Creatern, zu Kunden und Unternehmen, zu Technikplattformen wie in Google, die ganzen großen Plattformen, Meta, die alle auch vor Ort sind. Das heißt, der direkte Austausch, wo steht ihr, wo stehen wir, wie können wir das zusammen machen, Kollaboration, Kooperation finden, das ist extrem wichtig gerade und ist wichtiger als jemals zuvor, weil wir aus einer Zeit kommen, wo recht klar war, wie eine Kampagne aufgebaut ist. Wenn ich überlege, wie ich in die Werbung gekommen ist, da gab es den 30er, dann gab es die Plakate, dann gab es nachher noch ein Web-Special, das man nochmal machen konnte, aber auch sein lassen konnte. Und mittlerweile ist einfach jede Kampagne, jede Kommunikation, jeder Etat kann extrem divers aufgestellt werden und wir alle suchen nach der neuen Wahrheit und keiner hat sie gefunden. Und ich glaube, dass dieser Austausch, diese Inspiration und eben auch Partnerschaften suchen extrem wichtig geworden ist und noch viel wichtiger als die Wettbewerber an sich, die teilweise immer noch eine Nabelschau sind, teilweise natürlich auch Trends geben, weil du siehst natürlich auch, weiß nicht, wenn der Humor wieder mehr zurückkommt in den Gewinnerarbeiten, ist das ja auch ein Gegengewicht zu einer Bewegung oder zu einer Welt, in der wir uns gerade bewegen. Das ist auch nach wie vor noch wichtig, aber dass wir aus einer Zeit kommen, wo der ADC gleichzusetzen ist mit dem Kreativwettbewerb, das ist mittlerweile vorbei.
Du hast im Vorgespräch davon berichtet, dass früher, du kannst sagen, wann früher war, dass es dort eine, ich nenne es jetzt mal, ich sage es mal in meinen Worten, eine Korrelation gegeben hat zwischen dem Gewinn, wenn ich richtig verstanden habe, zum Beispiel beim ADC, zum Beispiel bei Cannes, und vermehrten Kundenanfragen. Und diese Korrelation, ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, siehst du heute nicht mehr.
Ich sehe sie nicht mehr so linear. Also
Genau.
damals, es gab zwei große Faktoren auch, warum man Awards macht. Weil was man ja auch nicht vergessen darf ist, und ich meine, das ist mittlerweile auch ja allen sichtbar, es ist ja nicht so, dass einfach nur das, was man im Tagesgeschäft macht und dann lädt man das auf eine Plattform hoch, sondern die Aufbereitung der Case ist extrem teuer und aufwendig. Auch bei einem Effie zum Beispiel, die ganze Zahlenbasis wirklich aufbereitet zu haben, ist extrem kostenintensiv. Und da letzten Endes sind ja auch Agenturen sind ja auch wirtschaftliche Unternehmen und wir müssen uns überlegen, wo investieren wir, um den größten Mehrwert zu bekommen. Und die Awards haben sich traditionell immer gelohnt, weil du zwei große Mehrwerte hattest. Und das eine war mehr Einladungen in Neugeschäft. Also es gab genug Kunden, auch damals bei Colerebbe zum Beispiel, auch bei Jungformat, die sagen, wir laden nur aus den Top 10 vom Horizont oder W&V-Ranking ein. Also die bekommen nur die Einladung und dann können wir überhaupt pitchen. Das heißt, das haben wir oft genug erlebt, dass wirklich die Awards elementar waren, um überhaupt Einladungen zu bekommen. Und das andere ist Talent. Das heißt, du hast natürlich Top-Kreative gehabt, jeglicher Couleur und jeglicher Seniorität, die sagen, ich will zu einer der Top-10-Agentur, der Top-5-Agentur oder vielleicht sogar nur zur Top-1-Agentur. Und diese beiden Imperative, die sind weg. So beobachte ich das. Das heißt nicht, dass es sie gar nicht mehr gibt, aber sie verschwinden in einer viel höheren Vielzahl von Motivatoren. Also ein Safe Place to Work ist viel wichtiger, psychologische Sicherheit ist wichtiger, Learning ist wichtiger. Wir merken zum Beispiel auch, wir haben ja jetzt ein Umfeld, in dem man auch vermehrt mit Nicht-Kreativen als Kreativer zusammenarbeitet, mit Consulting-Menschen, mit Technologie-Menschen, mit Engineers. Auch das kann ein wesentlicher Faktor sein, wenn du ein Kreativer bist, der so gerne arbeiten möchte. So, und das heißt, wir merken, es gibt einfach viel mehr Faktoren, warum man in ein Neugeschäft eingeladen wird und warum man sich für ein Kreativumfeld entscheidet, als einfach nur zu sagen, die haben viel gewonnen, geil, die laden wir ein, oder die haben viel gewonnen, geil, da möchte ich arbeiten. Die Monokausalität ist weg.
So, meine letzte Frage, bevor wir dann im zweiten Teil über die Studie reden, ist eigentlich noch was von Kollerebbe übrig geblieben oder ist es ganz weg? Die Frage ist gar nicht bösartig gemeint, weil nach so einer Zeit hat sich ja jede Agentur verändert. Von daher würde ich das gerne wissen wollen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich empfinde sie auch gar nicht als bösartig, weil ehrlicherweise wäre es desaströs, wenn sich nichts geändert hätte. Weil unser Ziel mit dem Anschluss an Accenture war ja die Veränderung. Wir haben damals, und das ist mittlerweile schon über 8 Jahre her, ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ich bin jetzt in meinem, ich glaube, 19. Jahr in der Firma in ihren unterschiedlichen Verpuppungsstufen, also von Kollerebbe unter Stefan, dann nach Stefans tragischem Tod, der übrigens, also Stefan Kolle war der die Gespräche mit Accenture initiiert hat. Das war ist vielleicht auch noch mal ganz interessant. Ich erinnere mich noch daran, weil es gab Also wir haben immer so Codenamen für Neugeschäft gehabt und es gab in seinem Kalender einen Termin, der hieß MB Krawatte. Und das war
MB
sein
Krawatte.
Codename, ja, das war sein Codename für das erste Gespräch mit der Accenture. Sehr lange her mittlerweile. So, das heißt, und Stefan, was ihn damals schon ausgezeichnet hatte, und dann komme ich dazu, was ist noch gleich geblieben, er hatte einen Satz, den er immer gesagt hat, und der war, nix ist fix. Und das ist der Claim von Accenture, ist Let there be change, das ist nach wie vor im Kern drin. Das heißt, das Wichtigste für uns, auch für mich, waren immer zwei große Kernwerte von Colerebbe und auch jetzt von Accenture Song. Das eine ist, nix ist fix, und das andere ist, dass Menschen sich gegenseitig helfen. Colerebbe wurde damals so ein bisschen als die nette Agentur teilweise auch belächelt. Und ich weiß noch, wie ich damals auch von Jungfer Mathe hingekommen bin und so gefragt habe, aber wie macht ihr das? Und dann hatte Stefan gesagt, wir glauben daran, dass man Gutes machen kann, wenn man gut zueinander ist. Und das hat mich sofort angesprochen und das hat mich bis heute hierhin gehalten. Und ich bin auch selber auch Überlastung und Burnout kommt. Ich finde, dass die Wichtigkeit von aufeinander aufpassen, gerade auch in Zeiten wie jetzt oder auch bei Corona, ne, wir sind in sehr belastungsintensiven Zeiten, viele Veränderungen, auch viele teils unpopuläre Veränderungen, auch in der Branche mit vielen Insolvenzen, finde ich nach wie vor, das sollte eigentlich unser Leitgedanke sein, wie können wir Gutes machen, während wir gut zueinander sind und eben nicht dieses unter Druck entsteht, Diamanten und so, weil dann kommt dieses Rauspressen und dann hast du vielleicht einen Grand Prix, aber danach sind alle tot. Und das sind nach wie vor die Sachen, für die ich weiter hier bin und für die ich auch am meisten einstehe. Das heißt, wie können wir veränderungsoffen sein, veränderungsbegeistert sein, gleichzeitig aber auch fair sein, offen sein, moderiert sein, transparent sein und menschlich sein. Und das heißt nicht, dass es Leuten nicht schlecht geht, sondern ich glaube, das beweist sich darin, wie man mit Menschen umgeht, wenn es ihnen mal schlecht geht. Weil das ist nur menschlich und es würde verkennen, in was für einer Welt wir gerade leben. Weil Toxic Positivity hilft uns da auch nicht. Aber es gibt genug Menschen, die auch in unterschiedlichen Lebensphasen, wenn die Familienplanung dazu kommt oder Trauerfälle oder so dazu kommen oder Überlastung bei der Arbeit, wie gehen wir dann miteinander um? Das ist etwas, was für mich im Kern nach wie vor uns auszeichnet, dass wir dann empathisch und füreinander da sind. Also das sind die beiden Kernwerte, die ich sagen würde. Alles andere, und jetzt bin ich mal etwas radikaler, ist für mich fast diskutabel, wo wir sitzen, wie wir sitzen, mit wem wir zusammenarbeiten. Wenn diese beiden Kernwerte gegeben sind, dann ist der Geist von Colerebbe nach wie vor noch da.
Lieber Thomas, was kann es für ein, nee, es kann überhaupt kein schöneres Abschlusswort für den zweiten Teil geben. Wir gehen, für den ersten Teil geben. Ich freue mich auf den zweiten mit dir.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.